Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal erlebt man sowas richtig Krasses mit Gott. Oder man hat gerade so eine gute Zeit, fühlt sich Gott richtig nah, steht so voll fest im Glauben. Und dann ist man auf so einem Hype, also so richtig gut drauf. Mir geht es manchmal so. Da bin ich einfach so voller Freude und denke so, boah, das Leben ist so gut. Gott ist so gut, Halleluja. Und dann kriege ich einen Anruf oder eine Nachricht auf WhatsApp und ja, ein Familienmitglied hat einen Unfall oder ein Freund hat eine schwere Diagnose bekommen oder vielleicht auch bei mir selber, ich werde krank oder ja, es passiert einfach was Schlimmes. Und dann zack, bam, so mit einem Mal ist die Freude weg. Und das, was gerade noch irgendwie so gut und so real und so toll irgendwie wirkte, ist mit einem Mal irgendwie nicht mehr so richtig wichtig. Oder es kommt einem nicht mehr so gut und kraftvoll vor. Ja, das Leben ist nicht berechenbar. Das habt ihr bestimmt alle schon mal erlebt oder erfahren. Das Leben ist nicht berechenbar und ich habe es nicht in der Hand. Ich kann auch Glück und Zufriedenheit nicht festhalten. Und ich kann mich noch genau an den Tag vor 2 Monaten erinnern, der 24. Februar, wo die Nachricht kam, dass Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Und ich weiß, dass ich da gerade eigentlich in so einer richtig guten Zeit war, im Gemeindepraktikum und alles war super. Und ich dachte, mich geistlich so voll erneuert gefühlt. Und dann war ich abends essen mit dem Pfarrer und seiner Frau. Wir kamen nach Hause und der Pfarrer meinte so, es ist Krieg in Europa. Und ja, dieses Zack, Bumm, mit einem Mal war ich wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen und dachte mir, ja, man hat es halt nicht in der Hand. Aber es kann auch die Corona-Pandemie sein, die euch zusetzt oder Einsamkeit oder eine Krankheit, was auch immer. Es passiert einfach im Leben, dass wir mit schlechten Nachrichten oder mit belastenden Situationen konfrontiert werden. Und ich will euch heute in die Geschichte eines Mannes mit hineinnehmen, in der Bibel, dem es ziemlich ähnlich ging. Der hat Gott gerade noch richtig intensiv erlebt. Also er hat wirklich eine große Sache mit Gott erlebt. Und wenige Tage später ist er in der Wüste und will sterben. Er sagt zu Gott, Gott, ich will nicht mehr. Er sagt, genug jetzt, es reicht. Und das ist heute auch mein erster Punkt. Genug jetzt, es reicht, ich kann nicht mehr. Kennt ihr solche Gedanken, solche Sätze, die irgendwie einem so in den Kopf kommen? Bei mir ist es oft so oder immer wieder so, dass ich im Leben Momente habe, wo mir so die Erwartungen und die Ansprüche von anderen Menschen oder vielleicht auch die, die ich an mich selber stelle, viel zu viel werden. Und auch die Probleme der Welt, auch eigene Probleme, ja, alles wird mir zu viel. Und ich finde es sehr, sehr tröstlich, dass die Bibel solche Gefühle kennt und dass sie die auch benennt. Und das nicht nur am Rande, sondern wirklich gerade in den Psalmen sehr ausführlich behandelt. Ja, und vielleicht seid ihr schon drauf gekommen, die Geschichte von diesem Mann ist die Geschichte von Elia. Wenn ihr wollt, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr die aufschlagen in 1. Könige 19. Wir befinden uns ungefähr so im Jahr 850 vor Christus. Israel ist in Nord- und Südreich unterteilt. Da gab es einen Konflikt, jetzt ist es in 2 Reiche geteilt. Und es gibt immer wieder Könige, die an der Macht sind, aber die leben nicht nach Gottes Weisung, die wenigsten. Sie sollten eigentlich Gott gehorchen und ihn fürchten, aber sie tun es nicht. Im Südreich gibt es ein paar, die in Gottes Augen ganz gut sind, aber im Nordreich gibt es keinen einzigen. Und Elia ist Prophet im Nordreich. Super. Ja, der soll die Könige zur Umkehr bewegen oder soll ihnen ja Gottes Wort verkünden. Und das macht er auch. Und es ist ziemlich herausfordernd. Und ein Kapitel vorher, in 1. Könige 18, da erlebt er diese krasse Sache mit Gott. Da ist das Duell oder ja, der Konflikt zwischen den Baals-Propheten und Elia. Und Sie wollen gucken, wer ist der stärkere Gott? Ist es Baal, der Hauptgott der kanaanitischen Völker? Oder ist es Gott Jahwe, der Gott Israels? Und die Baalspropheten, das sind 450 an der Zahl, die sind da und die rufen zu Baal und sie tanzen und sie singen und sie ritzen sich sogar die Arme auf, ziemlich komisch, aber es passiert nichts. Und Elia als einzelne Person gegen diese 450 Propheten steht da, guckt zum Himmel, bittet Gott, dass er sich zeigt und mit einem Mal kommt Feuer vom Himmel geregnet und geht über den Altar und die Propheten sind völlig baff und denken sich, oh okay, wir haben es wohl doch mit einem mächtigeren Gott zu tun. Und danach lässt Elia die Propheten kurzerhand mal alle umbringen und geht weg, geht weiter. Naja, auf jeden Fall erzählt der König Ahab, der gerade im Nordreich regiert, seiner Frau Isabel davon. Er erzählt, was der Elia alles gemacht hat und Isabel wird daraufhin ziemlich wütend, weil sie nämlich dem Baal auch verehrt. Sie wird so wütend, dass sie sagt, Elia, geh mal lieber weg, ich will dich nämlich umbringen lassen. Also Elia erlebt gerade wirklich etwas Riesiges mit Gott, wirklich ein großes Wunder. Und ein paar Tage später muss er fliehen, weil die Isabel ihn umbringen möchte. Und Elia kriegt total Angst und flieht in die Wüste. Er lässt sogar seinen Diener zurück, also er ist komplett alleine. Und wir lesen dann in Vers 4, er ging noch einen Tag lang weiter, tiefer in die Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Es ist genug, sagte er. Herr, nimm mir doch das Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Und er legt sich hin und schläft ein. So ein starker Gottesmann, ein Prophet, ist jetzt in der Wüste und hat keine Kraft mehr. Er hat so wenig Kraft, er ist so fertig, hat so viel Angst, dass er sogar sterben möchte. Und auf den ersten Blick ist es vielleicht irgendwie unverständlich. Aber wenn man sich das mal so genauer anschaut, oder mir geht es zumindest so, erkenne ich mich selber darin richtig gut wieder. Wie oft habe ich schon erlebt, wie Gott Wunder getan hat, wie er in meinem Leben gewirkt hat, wie Dinge so gepasst haben, wie Mareike das auch erzählt hat, wie alles irgendwie, ja, der Weg so gut gelaufen ist und ich dachte, es kann nur Gott sein. Und dann kommt irgendwie eine schlechte Nachricht und mit einem Mal ist irgendwie alles vergessen. Aber es ist total faszinierend, wie Gott mit Elia umgeht. Wir lesen das in Vers 5 und 6. Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf, steh auf und iss. Als Elia um sich blickte, fand er etwas neben seinem Kopf. Frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank, dann legte er sich wieder schlafen. Ja, da kommen keine Vorwürfe, keine gut gemeinten Lösungsvorschläge von Gott, sondern er versorgt Elia mit dem Nötigsten, mit dem, was er gerade braucht. Und ich finde es so faszinierend, weil wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt Elia da begegne in der Wüste, dann würde ich ihm wahrscheinlich sagen, Elia, geht's noch? Du hast doch gerade erlebt, wie Gott dich gerettet hat aus einer echt brenzligen Situation und jetzt macht dir so eine Morddrohung so viel Angst. Du weißt doch, dass du auf Gott vertrauen kannst. Ja, aber Gott macht ihm keine Vorwürfe, sondern er gesteht ihm dieses Erschöpftsein und diese Niedergeschlagenheit erstmal zu. Und ich will dich heute ermutigen, wenn du gerade durch eine schwere Situation gehst, wenn du einfach keine Kraft mehr hast und denkst, es reicht mir, dann geh damit zu Gott. Geh damit zu Gott und schütte dein Herz vor ihm aus. Du darfst wissen, dass er dich versorgt, dass er weiß, was du brauchst. Und dass er dich nicht überfordert oder dich unter Druck setzt, sondern dass er dir so viel Zeit gibt, wie du brauchst. Ja, Elia isst und trinkt und er schläft sich aus und das passiert dann auch nochmal. Der Engel gibt ihm nochmal was zu essen und zu trinken. Und dann geht er weiter. Er geht dann weiter durch die Wüste bis an den Berg Horeb. Das ist der Berg Sinai. Und das ist der Ort, wo Mose die 10 Gebote bekommen hat und wo Gott mit dem Volk einen Bund geschlossen hat. Also ein wirklich besonderer, irgendwie heiliger Ort. Und Elia scheint auch eine Sehnsucht danach zu haben, Gott zu begegnen. Also er kommt dort an und in Vers 9 lesen wir, Elia ging dort in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch da kam das Wort des Herrn zu ihm. Was tust du hier, Elia? Gott fragt auch uns manchmal, oder vielleicht nicht nur manchmal, sondern jeden Tag aufs Neue, wie geht's dir? Was ist los mit dir? Was brauchst du gerade? So wie auch Moni das vorher gesagt hat, Jesus ist bei uns und er fragt uns, er will wissen, was uns gerade auf dem Herzen liegt, was uns vielleicht belastet. Und Elia war 40 Tage unterwegs in der Wüste und die 40, die Zahl, die steht in der Bibel für eine Zeit der Läuterung oder der Erprobung. Und man möchte meinen, dass Elia eigentlich jetzt voll fest im Glauben steht. Ich meine, er hat immerhin 40 Tage in der Wüste überlebt, hat das irgendwie geschafft. Aber was antwortet er auf die Frage von Gott? Bis zum Äußersten bin ich für dich gegangen. Alles habe ich für dich getan, für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen. Sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich allein bin übrig geblieben. Doch jetzt wollen sie auch mich umbringen. Da wird so richtig deutlich, wie verzweifelt und wie wütend Elia ist. Ja, er macht Gott geradezu Vorwürfe. Wie konntest du das zulassen? Wie kannst du dieses gottlose Treiben so lange zulassen? Warum herrscht Krieg? Warum lässt du Leid zu, Gott? Warum geht es mir so schlecht, obwohl ich doch immer versuche, alles richtig zu machen? Manchmal verzweifeln wir an der bitteren Realität des Lebens. So wie Elia hier gerade. Aber Gott lässt Raum für diese Klage. Er lässt Raum für den Frust und für die Wut. Er sagt einfach nur zu Elia, komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn. Und wirklich, der Herr ging vorüber. Zuerst kam ein gewaltiger Sturm, der Berge sprengte und Felsen zerbrach. Der zog vor dem Herrn her, aber der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, feines Flüstern. Als Elia das hörte, bedeckte er das Gesicht mit seinem Mantel. Dann trat er aus der Höhle heraus und stellte sich an ihren Eingang. Das ist eine meiner Lieblingsstellen aus der Bibel, weil ich es so überwältigend finde, wie barmherzig Gott ist, wie sanftmütig er Elia da begegnet. Obwohl er Gott ist, er hätte es nicht nötig. Er könnte auch sagen, Elia, ganz ehrlich, ich suche mir jemand anderen aus. Du kannst zwar schön in der Wüste bleiben, aber er begegnet Elia so, wie er es gerade braucht. So sanft und ruhig. Und ich stelle mir dieses sanfte Flüstern oder Sausen oft so vor wie die Stille in den Bergen. Ich war im Januar jetzt in Österreich und da war ich in den Bergen, habe ich auch ein Foto mitgebracht. Und wenn man wirklich so richtig in den Bergen ist, auch wenn es geschneit hat, dann ist es manchmal, oder dann ist es so, dass es so still ist, also wenn man auch weit genug von der Straße entfernt ist, dass man echt nichts mehr hört. Also so richtig, wirklich Stille. Und so stelle ich mir das auch vor, wie das bei Elia da war, in diesem Moment, wo Gott ihm begegnet ist. Ja, Gott gibt uns Raum für Klage und für das, was uns belastet. Und er fragt uns, wie geht's dir? Was ist los mit dir? Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben und falls ihr euch schon gefragt habt, wofür diese Zettel da unter euren Stühlen oder auf den Bänken da sind, die braucht ihr jetzt. Und zwar also einen von den beiden Zetteln und ein Stift ist da auch dabei. Genau, und ihr könnt jetzt einfach mal, wenn ihr wollt, aufschreiben, was ihr oder was, ja, wo ihr vielleicht gerade einen Grund zur Klage habt oder was euch gerade sehr belastet. Und auch im Stream vor euren Laptops oder Handys könnt ihr das auch gerne aufschreiben. Da wird jetzt gleich das Bild Bild gezeigt. Und dann habe ich hier ein paar Steine gesammelt. Und ihr dürft dann einfach, wenn ihr das möchtet, diese Klage aufschreiben und hier nach vorne bringen und einfach unter so einen Stein legen. Die wird auch nicht gelesen, es wird danach dann weggetan. Genau, das könnt ihr gerne aufschreiben und wir haben jetzt einfach mal eine kurze Zeit dafür. Ja, Herr, und ich danke dir dafür, dass du all das siehst, was uns beschäftigt, dass du ja, uns Raum für Klage gibst und für Trauer. Ich danke dir, dass, ja, dass wir bei dir erschöpft sein dürfen, dass du uns es zugestehst. Und ich danke dir, dass du so gnädig bist und so voller Barmherzigkeit und Liebe für uns. Amen. Ja, Gott hört unser Gebet und er weiß um all das, was da jetzt unter den Steinen liegt, aber auch all das, was sonst noch so in uns ist. Ja, er versteht unsere Ängste und er versteht sie nicht nur, sondern er ist als Mensch auf diese Welt gekommen und er hat das selbst erlebt. Er hat am Kreuz all das, was uns Sorgen macht, all das, was uns bedrängt, hat er auf sich genommen. Und wir haben letzte Woche ja Ostern gefeiert und da durfte ich auch predigen. Und da ging es so ein bisschen darum, ja, was der Tod und die Auferstehung Jesu für unser Leben im Jetzt, im Hier und Jetzt zu tun hat, also was es damit zu tun hat. Und mein letzter Punkt heute heißt, geh los. Gott gibt uns Raum für Klage, aber er lässt uns daran nicht stehen, er lässt uns daran nicht versinken. Ich sehe das oft bei mir, dass ich mich in solchen Gedanken so verliere, in solchen dunklen Gedanken und dann irgendwie richtig wie in so einem Loch bin und ja, nicht so richtig weiß, wie komme ich da jetzt wieder raus. Aber Gott hat am Kreuz all das für uns überwunden. Er hat es alles schon getan, er hat es vollbracht. Und er hat am Kreuz allem, ich schaffe das nicht und aller Schwäche, allem Schmerz hat er etwas entgegengesetzt. Er hat den Tod besiegt. Er hat die Mächte der Finsternis überwunden für uns. Und deswegen müssen wir nicht mehr aus unserer Kraft heraus es irgendwie schaffen oder uns versuchen zu zwingen, jetzt irgendwie wieder gut drauf zu sein. Sondern wenn wir an Jesus glauben, wenn wir seine Nachfolger sind, dann haben wir Anteil an dieser neuen Wirklichkeit. Wir sind seine Kinder und auch wir haben Anteil an diesem Sieg über die Dunkelheit. Und wenn Gott den Tod überwunden hat in Jesus, dann wird er auf jeden Fall auch mit unserer Schwäche fertig. Und ich will ja, uns heute einfach nochmal dazu ermutigen, in dieser nachösterlichen Zeit den Blick auf Gott zu richten. Wir leben in einer Zeit nach Ostern. Die Auferstehung ist passiert und wir leben in dieser Auferstehung. Wir haben ein neues Leben, wenn wir an Jesus glauben. Ja, lasst uns in Verzweiflung und angesichts von Krisen wirklich den Blick auf Gott richten und uns daran erinnern, dass wir Kinder des Lichts sind. Diese geistliche Waffenrüstung anziehen und uns daran erinnern, wir stehen in Gottes Sieg. Und es löst nicht immer alle Probleme, damit sind die Probleme nicht weg. Aber das macht einen Unterschied damit, wie groß das Problem auf mich wirkt. Und ich will euch oder ich will dir das heute nochmal ganz persönlich zusprechen, dass das, was du siehst und das, was du fühlst, nicht immer die ganze Wahrheit ist, sondern dass es etwas gibt, was darüber hinausgeht. Und das ist Jesus, das ist sein Sieg über den Tod. Das ist das, was er getan hat. Und wenn du daran glaubst, dann lebt diese Kraft auch in dir. Jesus ist größer, er ist größer als alle Dunkelheit, er ist größer als alle Probleme. Und daran glauben wir als, ja, als Christinnen und Christen. Und auch bei Elia war es nicht so, dass er nach dieser Begegnung mit Gott gleich wieder topfit war und losgerannt ist und total voller Freude. Sondern, als Gott ihn nochmal fragt, Elia, was ist los mit dir, antwortet er tatsächlich mit genau demselben Vorwurf wie vorher. Es ist wortwörtlich dieselbe Antwort. Er wirft Gott wieder vor, was ihm alles passiert ist und wie schrecklich doch alles ist. Aber Gott gibt ihm einfach einen neuen Auftrag. Er sagt, geh los, geh los und salbe den König Hazael zum König und Elisha zu deinem Nachfolger. Und Elia erlebt in dieser Situation, es kommt nicht auf meine Stärke und auf meine Stimmung an. Er darf am Tiefpunkt seines Lebens erfahren, Gott ist bei mir und er macht mich stark. Und das gilt auch für uns, Gott ist bei uns, er macht uns stark und von ihm dürfen wir alle Kraft empfangen. Diese Kraft lebt in uns. Wir müssen manchmal einfach nur unseren Blick auf ihn richten und uns nochmal daran erinnern, ja stimmt, Jesus lebt in mir. Und deshalb sind für Gott auch deine Ängste und ja, all das, was dich belastet, kein Hindernis. Er wirkt in deiner Schwäche umso stärker. Das lesen wir im 2. Korinther, in Kapitel 12. Gott sagt zu Paulus da, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in deiner Schwachheit. Und ihr habt da jetzt noch einen zweiten Zettel liegen, hoffentlich. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt einfach mal einen Satz, der euch ja vielleicht von der Predigt hängen geblieben ist oder eine von diesen Wahrheiten aufschreiben. Und den müsst ihr dann nicht nach vorne bringen, sondern könnt ihr mit nach Hause nehmen. Ja, irgendein Satz, der euch daran erinnert, in welcher Identität ihr steht. Wenn ihr an Jesus glaubt, es kann sein, ich bin Gottes Kind. Ich habe Anteil an dem Sieg über Tod und Finsternis oder ich bin ein Kind des Lichts. Ja, was ihr einfach gerne möchtet, das könnt ihr jetzt machen oder gleich im Anschluss noch machen.